Israel hat sich als starker, nicht erpressbarer Staat erwiesen. Herausgekommen ist am vergangenen Freitag ein Blutbad. Ministerpräsident Rabin hat anscheinend im Alleingang die israelische Armee angewiesen, den von der fundamentalistischen Gruppe Hamas entführten israelischen Soldaten Waxman zu befreien. Hamas wollte mit der Entführung von Israel inhaftierte Hamas-Aktivisten freipressen. Doch anstatt den Hamas-Gründer Scheich Ahmed Yassin im Austausch freizulassen, setzte man in Israel auf eine militärische Operation. Der entführte, gefreite Nachshon Waxman sowie die drei Militanten der Hamas-Bewegung wurden dabei getötet. Während sich in Israel eine breite Koalition der nationalen Einheit formiert, die eine Kritik an der Regierung unter gar keinen Umständen aufkommen lassen will, lobt Likud-Führer Shamir die Militäraktion als, Zitat, wunderbare Rettung Israels von der drohenden Gefahr weiterer Entführungs- und Erpressungsversuche, Zitat Ende, und zeigt damit nur, wessen Geistes Kind er ist und für die angeblich wunderbare Rettung Israels auch mal ein 19-jähriger Soldat wie Waxman verheizt wird. Auch wenn nun wieder die Sprachregelung gilt, die Entführung und ihr blutiges Ende hätten keine größeren Auswirkungen auf die sogenannten Friedensverhandlungen, macht die israelische reaktionäre Regierungsopposition mächtig Druck. Es soll eine ständige Blockade des Gazastreifens geben, ein dauerndes allgemeines Einreiseverbot für Palästinenserinnen nach Israel und außerdem sollen die Verhandlungen mit der PLO aufgekündigt werden, bei denen es um die Ausdehnung des Autonomieabkommens auf die Westbank geht. Schon das Verhalten der israelischen Regierung, die Meldung zu lancieren, der Entführte würde im autonomen Gazastreifen festgehalten werden, sowie ihre Haltung, Arafat persönlich für die Sicherheit des Soldaten verantwortlich zu machen, deutet darauf hin, dass die Entführung von Israel dahingehend instrumentalisiert wird, die ohnehin schleppenden Verhandlungen mit der PLO zurückzufahren und noch mehr Druck auf Yasser Arafat auszuüben, der ohnehin nur die Interessen der palästinensischen Bourgeoisie vertreten will. Nach wie vor sind nämlich die wichtigsten Fragen nicht geklärt und das soll wohl noch ein Weilchen so bleiben. Die Abkommen von Oslo und Kairo und die israelische Regierung schweigen sich über das von vielen Palästinenserinnen erhoffte Endziel eines palästinensischen Staates aus. Auch der israelische Friedensaktivist Uri Avnerisk nennt in einem Interview in der neuesten Ausgabe der Zürcher Wochenzeitung WOTZ etliche Punkte, die nach wie vor ungeklärt sind. Von der Jerusalem-Frage über das Problem der israelischen Siedlung bis zu der Frage der Freilassung der palästinensischen Gefangenen werden viele wichtige Fragen und Probleme bewusst ausgeklammert. Welche Rolle in den momentanen Entwicklungen spielt da die religiös-patriarchale Hamas-Bewegung, die zeitgleich mit der scheinbar ausgebrannten Intifada als Volksbewegung an Bedeutung gewinnt? Wir fragten Jörg Später, Mitarbeiter beim Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg, der das Buch Alles ändert sich die ganze Zeit, soziale Bewegungen im Nahen Osten, herausgegeben hat.
Hamas bedeutet als Wort Eifer, ist aber eigentlich eine Abkürzung für Haraka al-Muqawama al-Islamiyya, das heißt Bewegung des islamischen Widerstands. Diese Gruppierung gibt es noch gar nicht so lange, die ist erst mit der Intifada entstanden, und zwar entstanden aus der Muslimbruderschaft, die vor 1987, bevor die Intifada also begann, sich zu politischen Fragen gar nicht geäußert hat, auch keine politische Arbeit betrieben hat, sondern eher sich gesellschaftlich verstanden hat als ein Hüter von moralischer Ordnung, als eine Gruppe, die sich die Aufgabe gesetzt hat, ein religiöses, islamisches Bewusstsein in der Gesellschaft zu verbreitern über Koranschulen, über soziale Einrichtungen. Mit der Intifada dann hat ja eine allgemeine Politisierung der palästinensischen Gesellschaft, vor allen Dingen der jungen Menschen, stattgefunden. Und die Muslimbrüder hätten sich sehr schnell marginalisiert gesehen, wenn sie auf diesen Zug nicht aufgesprungen wären. Und ihr eigener Nachwuchs hat dann auch begonnen, politische Arbeit und militärischen Kampf aufzunehmen, eben in dieser Hamas-Bewegung. Am Anfang war es so, dass sie ziemlich schnell an Boden gewonnen hat. Zum einen, oder vor allen Dingen dadurch auch, dass die israelischen Behörden zunächst nicht gegen sie vorgegangen sind. Es gab so eine Art Nicht-Angriffspakt mit der Motivation, dass dadurch die nationalen Kräfte in der PLO geschwächt werden könnten. So konnten sie vor allem im Gazastreifen ungehindert agitieren, vor allen Dingen an den Universitäten, aber auch in den Straßen. Ein zweiter Faktor war, dass in den ersten Jahren ja die Repression auch sehr stark war und dass die erste Generation, sage ich mal, der Intifada-Kämpfer und Kämpferinnen der Jungen ziemlich schnell abgeräumt wurde von der israelischen Armee, die dann in den Gefängnissen saß. Und dieses Vakuum dort ist sie dann auch hineingestoßen. Das dritte war dann sicherlich auch, dass die Krise der PLO-Parteien natürlich dazu geführt hat, dass Hamas als eine Alternative sich in den Vordergrund schieben konnte. Mit Krise meine ich vor allen Dingen auch die linken Parteien, die auf den Zusammenbruch des Ostblocks wie andere linke Parteien in der Welt auch keine entsprechende Antwort finden konnten und sich eigentlich nur noch von Fatah und anderen bürgerlichen palästinensischen Parteien und Gruppen dadurch unterschieden, dass sie eine härtere Haltung gegenüber Israel und gegenüber dem Westen eingenommen haben, sodass links dann eigentlich nicht mehr bedeutete mehr als Antiimperialismus.
Aber gerade diese härtere Haltung gegenüber dem Westen, also dieser Radikalismus gegen Westen, das vertritt ja auch Hamas. Was macht Hamas denn dann noch aus?
Nun, von der Ideologie her ist natürlich schon ein Unterschied zwischen, sagen wir mal, sehr nationalistischen Gruppen oder nationalen Gruppen und einer islamistischen Bewegung. Denn Hamas, von der Ideologie her zumindest, vertritt die Ansicht, dass das Land Palästina, wie andere Länder, islamische Länder auch, ein Waqf, also ein islamisches Eigentum eigentlich sind, worüber niemand, kein politischer Führer, das Recht hat, einer nicht-muslimischen Gruppe dieses Land abzutreten. Also für sie bedeutet Herrschaftskritik vor allen Dingen, dass sie die Herrschaft von Nicht-Muslimen über Muslimen ablehnen, was ja was anderes ist als ein nationales Denken, was zum Beispiel sagt, nicht nationale Kräfte oder eine nationale Unterdrückung muss aufgelöst werden oder von linken Kräften, die sagen sollten, Herrschaft insgesamt ist abzulehnen, ob sie nun von Fremden, von Einheimischen oder von sonst wie durchgeführt wird. Aber das ist die Ideologie und das würde ich auch betonen, denn die Politik von Hamas zeigt doch, dass sie eine sehr flexible Gruppe sind, die sich durchaus anpassungsbereit sind und auch mal Ideologie sein lassen können. Das entspricht ja auch, würde ich mal sagen, dem Volksempfinden, wo diese Gegensätze zwischen islamisch und national gar nicht so unbedingt da sein müssen. Die Menschen empfinden sich sowohl als Muslims als auch als Araber und Araberinnen. Und für sie sind die Kämpfe von politischen Führern oder von Intellektuellen um kulturelle Hegemonie gar nicht so sehr entscheidend. Und man schließt sich der Gruppe an, die am erfolgsversprechendsten die eigenen Interessen vertritt. Und das hat Hamas mit der Zeit auch geschafft, auch über soziale Arbeit an der Basis, wo die PLO zum Beispiel nach dem Golfkrieg finanzielle Schwierigkeiten hatten, waren sie es diejenigen, die soziale Dienstleistungen zur Verfügung stellen konnten, die Ausbildung gewährleisten konnten, wo natürlich sie sich ein soziales Umfeld und Basis schaffen können, die sie auch als politische Kraft nach oben gebracht haben. Um vielleicht noch mal ein paar Beispiele zu sagen, woran man sieht, dass das mit der Ideologie gar nicht so entscheidend sein muss. Also schon recht schnell nach ihrem Entstehen oder 4 oder 5 Jahren haben die zum Beispiel gefordert in den palästinensischen Nationalrat, das ist das palästinensische Exilparlament, kann man so sagen, einzutreten, wenn sie 50% der Sitze bekommen hätten, was ja eigentlich gar nicht möglich ist von ihrer Ideologie, weil sie ja eben so nationale Kräfte wie die PLO ablehnt, die säkulare Kräfte ja sind. Oder man sieht es im letzten Frühjahr gab es Vorschläge von dem Sheikh Ahmed Yassin, dieser geistliche Führer im Gazastreifen, an Israel, dass Hamas durchaus bereit wäre, ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel abzuschließen, für den Fall, dass Israel sich zurückzieht aus den besetzten Gebieten oder dass es Überlegungen gibt, Hamas zu einer politischen Partei umzubilden, die dann auch nicht nur einen militärischen Untergrundkampf, sondern einen offenen öffentlichen politischen Kampf, also im demokratischen Rahmen führt, was ja dann auch heißen könnte, dass sie durchaus, wenn es meinetwegen in dieser Selbstverwaltung zu Wahlen kommen würde, sich beteiligen würde. Also man sieht, sie sind sehr pragmatisch, sie bewegen sich durchaus im nationalen Rahmen, auch wenn sie über den nationalen Rahmen hinaus als islamistische Partei auftreten.
Was würdest du jetzt meinen, was haben jetzt gerade die linken Parteien, ich denke da jetzt gerade an die PFLP oder die DFLP, was haben die falsch gemacht, dass sie die Hamas so stark haben werden lassen? Also ich denke, das starke Auftreten der Hamas hat ja auch ganz praktische Folgen, zum Beispiel für Frauen, also Beispiel Schleierzwang.
Ja, die Hijab, also die Schleierkampagne der Hamas, haben sich die linken Parteien eigentlich nicht verhalten. Sie unterstützen sowas nicht in ihrer Programmatik, aber sie haben dem auch nichts entgegengesetzt. Sie haben das Problem als individuelles Problem der Frau oder in klassisch linker Weise als Nebenwiderspruch, der jetzt stört, die nationalen Kräfte gegen den Ausverkauf der Interessen zu mobilisieren. Solche Programmpunkte haben sie einfach fallen lassen oder haben die Auseinandersetzung mit Hamas gescheut, auch aufgrund eines Kräfteverhältnisses, was sich deutlich verschoben hat. Da haben sie einfach klein beigegeben oder den Realitäten entsprochen klein beigegeben. Aber ich denke, was heißt falsch gemacht? Sie haben einfach keine Alternative anzubieten, keine gesellschaftliche Alternative, wenn sich linke Politiker, gerade im Exil wie Georges Habash von der PFLP, in Interviews äußern, dann sagen sie nichts zur sozialen Frage in Palästina, sondern sie unterscheiden sich in der Form von Fatah, indem sie eine radikalere Position im Umgang mit Israel einnehmen und nichts weiter. Und da das macht auch Hamas. Und ich denke, von daher ist auch so ein Bündnis oder so eine Prioritätensetzung zu erklären, wo dann die linken Parteien, weil sie aber im Prinzip schwächer sind als Hamas, irgendwann nur noch als Anhängsel dieser Gruppe dienen und die wahrscheinlich auch nochmal böse überrascht werden, wenn Hamas nämlich auf den fahrenden Zug aufspringt, wenn nämlich Arafat mit seiner Politik Erfolg haben sollte, was durchaus möglich ist.
Würdest du sowas wie eine Prognose wagen? Also denkst du, dass jetzt der politische Kampf um Hamas, den ja Arafat führt, also er möchte ja unter allen Umständen einen militärischen Kampf gegen Hamas oder einen polizeilichen Kampf gegen Hamas verhindern und umgehen. Glaubst du, dass sich Hamas einbinden lassen wird in jetzt so ein neues Modell von Autonomie?
Also ich würde keine Prognose wagen, vor allen Dingen, weil mich diese Entführungsgeschichte sehr überrascht hat, ehrlich gesagt, weil Hamas hat bis jetzt oder gerade auch in der letzten Zeit immer wieder bekundet, sie wollen keinen Streit oder keine Auseinandersetzung mit den Behörden haben. Ihr Kampf gilt Israel. Und haben dann so Aktionen gemacht wie Angriffe in Israel oder was weiß ich, irgendwelche oder was denkbar wäre, wie wenn sie meinetwegen die israelische Botschaft in Ägypten angreifen würden oder sowas. Also in einem Bereich, wo nicht die PLO-Autoritäten verantwortlich sind, wo Arafat dann sagen könnte, na gut, da haben wir nichts mit zu tun. Was sie aber jetzt gemacht haben, ist ja dann doch das Gegenteil, dass sie den Soldaten in den besetzten Gebieten gefangen gehalten haben, wenn das natürlich auch nicht zum palästinensischen Bereich gehört. So war es aber unklar, so dass ja Arafat im Gazastreifen Großdurchsuchungen gemacht hat und wo es dann durchaus zu einer Konfrontation kommen kann. Aber ich würde das trotzdem offen halten, also weil, wie gesagt, diese Bewegung ist ja noch keine Partei, ist so pragmatisch, dass wenn Arafat Erfolg haben sollte, denke ich, wird sie in irgendeiner Form beteiligt sein. Und wenn Arafat, die warten einfach ab, wenn Arafat nicht erfolgreich sein wird, wird sie sich als die Oppositionskraft gegen den Verhandlungsprozess etablieren.